Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir so wie eben am Ewigkeitssonntag, Totensonntag, die Namen der Menschen aus unserer Gemeinde gehört haben oder die in unserer Gemeinde beigesetzt wurden, die im zurückliegenden Kirchenjahr aus dem Leben abgerufen wurden, dann steht uns unsere Vergänglichkeit vor Augen, die Endlichkeit unseres Lebens. Und es wurde am Anfang des Gottesdienstes schon gesagt, die Macht des Todes wird deutlich. Und wie schwach wir sind angesichts des Todes und wie wir so schnell an unsere Grenzen kommen, wenn wir dem Tod gegenüberstehen. Für viele von uns hier oder auch zu Hause vor den Geräten sind diese schmerzlichen Erfahrungen aus dem zurückliegenden Jahr noch sehr deutlich und bestimmend für das eigene Empfinden. Ja, viele haben in diesem Jahr dieses Gefühl der Ohnmacht erlebt. Und manche haben auch dann genauso ohnmächtig die Frage gestellt, warum? Warum sie? Warum er? Warum so früh? Warum gerade jetzt? Natürlich gab es auch Situationen, wo Menschen den Tod als ein Stück Erlösung erlebt haben. Aber doch nur deswegen, weil die Vorboten des Todes, die Krankheit, die Schmerzen, das Leiden so schwer und unerträglich geworden waren, dass es keine Hoffnung auf ein gutes Leben hier in dieser Welt mehr gab. Und wenn wir zurückkamen dann und die Namen vor Augen haben, Menschen vor Augen haben, dann kam der Tod auch in diesem Jahr sehr unterschiedlich. Plötzlich und unerwartet wurden manche aus dem Leben gerissen. Manchmal nach langem, schwerem Leiden. Manchmal kam der Tod auch sanft, nach einem langen und erfüllten Leben. Manche wollten es bis zuletzt nicht wahrhaben, dass ihr Leben zu Ende geht. Andere haben sich bewusst darauf eingestellt, haben die Dinge noch geregelt, die noch zu regeln waren, haben von ihren Lieben und von dieser Welt Abschied genommen. Manche konnten ruhig und friedlich einschlafen, andere mussten bis zum letzten Moment kämpfen. Ja, die Macht und die Wirklichkeit des Todes waren auch in diesem Jahr wieder sehr real und für manche sehr erschreckend. Und gegen diese Macht und Wirklichkeit des Todes haben wir bei jeder Trauerfeier, die wir auf dem Friedhof gehalten haben, die Botschaft der Bibel gestellt, die Botschaft von der Hoffnung auf Gott, auf seine Lebens- und Auferstehungskraft. Wir haben davon gesprochen, dass der Tod eben doch nicht das letzte Wort behalten darf. Und dass Gott durch Ostern und die Auferstehung von Jesus schon ein Zeichen des Lebens gegen den Tod gesetzt hat. Und wie oft haben wir darauf hingewiesen, dass am Ende Gott eine neue Welt schaffen wird. Und Leben, das durch den Tod nicht mehr zu zerstören ist. Jetzt zu uns hier heute Morgen, wie steht das bei uns, wenn wir an diese Hoffnung denken? Ist das einfach nur eine schöne Theorie? Können wir das wirklich glauben? Gegen alle Todeserfahrung, dass Jesus Christus am Ende unsere Zukunft ist, in diese Welt kommt, Gott diese Welt neu machen wird? Oder erscheint uns das nicht doch irgendwie als weltfremd oder vielleicht als zu schön, um wahr zu sein. Die Welt ist doch so dauerhaft. Kann man sich da vorstellen, dass Gott da noch einmal ein ganz neues Kapitel aufschlägt? Diese Macht des Todes, kann die wirklich außer Kraft gesetzt werden? Was ist unsere Hoffnung? Dass da doch irgendwo ein unsterblicher Funke in uns wohnt? Dass die Ideen und das Große bleibt? Oder wir in unseren Kindern weiterleben? Fragen, die uns beschäftigen können, die uns zusetzen können und die unser Gefühl und unser Seelenleben mit prägen. Und mit all diesen Fragen lade ich uns ein, nochmal hinzuhören auf das, was der Apostel Petrus uns sagt. Wir haben es eben gehört, nur nochmal ein paar Auszüge. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, sondern hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ich höre darin drei Herausforderungen, aber auch Einladungen, die Petrus uns heute zu bedenken gibt. Drei Einladungen. Die erste Einladung lautet: Versuchen wir doch einmal in Gottes Zeitmaß zu denken. Auch damals, in der Zeit, als Petrus diesen Brief schrieb, es war noch nicht so ganz lange für unser Empfinden, nachdem Jesus gelebt hatte, gestorben, auferstanden war und gesagt hatte, am Ende der Zeit komme ich zurück. Aber dann waren Jahre vergangen, auch schon ein paar Jahrzehnte. Und die Hoffnung wurde auch damals schon auf die Probe gestellt und manche Menschen, die Petrus hier vor Augen hat, hatten inzwischen die Hoffnung aufgegeben. Sie sagten, das ist uns zu buchstäblich, zu konkret, dass Jesus wirklich wiederkommen wird. Und sie hatten eine andere Lösung gefunden. Sie sagten, nicht das, was äußerlich und mit der Welt geschieht, ist entscheidend, sondern eigentlich nur das, was in uns passiert. Man muss einfach ein neues Denken, eine neue Einstellung kriegen. Man muss sozusagen ein anderes Level des Bewusstseins erreichen. Und diese Rede vom neuen Himmel und der neuen Erde sind eigentlich nur Bilder. Entscheidend ist, dass wir selbst in uns die Dinge anders sehen. Es kommt nichts wirklich Neues mehr. Dazu ist schon zu viel Zeit vergangen und seit Anfang der Welt ist es doch immer so geblieben, wie es war. Zwischen dem, dass Jesus angekündigt hat, wiederzukommen und jetzt, sind schon so viele Jahre ins Land gegangen. Und diesen Menschen stellt Petrus etwas gegenüber und erinnert an dieses alte Gebet, das wir auch oft in diesem Jahr auf dem Friedhof gebetet haben. Denn 1000 Jahre, Gott, sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Wache in der Nacht. Vor Gott ist unser Zeitempfinden von lange und zu lange relativ. Zeit ist relativ. Ich muss sagen, ich habe Einstein nicht wirklich verstanden mit seiner Relativitätstheorie, weil ich mir nicht diese Verbindung von Geschwindigkeit und Zeit, dass die Zeit auf einmal rückwärts läuft, wenn man nur schnell genug ist, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und trotzdem, vielleicht helfen uns so ein paar Erfahrungsdinge, dass Zeit auch manchmal irgendwie relativ ist. Wie lange kann das sein, wenn man im Wartezimmer des Zahnarztes sitzt? Die Zeit dehnt sich. Und die längste Zeit ist am Heiligabend nachmittags, wenn die Kinder auf die Bescherung warten. Unendliche Zeit. Und wenn man mit Freunden fröhlich zusammensitzt, es können Stunden sein und trotzdem denkt man, wie, jetzt schon vorbei? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist die erste Hälfte des Urlaubs immer länger als die zweite. Der Lehrer hat es zwar den Kindern in der Schule erklärt, zwei Hälften sind immer gleich groß und hinterher berichtet er seinem Kollegen, die größere Hälfte hat es wieder nicht kapiert. Aber in meinem Urlaub ist das so. Die erste Hälfte ist irgendwie länger. Größer. Also auch in unserem Empfinden gibt es so ein bisschen was, wo wir das nachempfinden können. Und wenn man sich dann vorstellt, dass Gott der ist, der die Zeit geschaffen hat mit der Schöpfung und sie uns gegeben hat und der jenseits und außerhalb der Zeit steht, dann fängt man an zu ahnen, ja, da ist was anders. Und da kann es sein, dass eine lange Zeit für Gott wie ein kleiner Moment nur ist, was uns unendlich lang vorkommt. Und da kann ein Leben sein, was früh zu Ende geht. Und wir denken, eigentlich hätte da doch noch was kommen müssen. Und Gott sagt, nein, auch diese kurze Zeit war erfüllt, war gut so. Und das andere, was auch stimmt, ist, dass die Dauer einer Zeit nie darüber entscheiden kann, was am Ende kommt. Indem etwas länger dauert, ändert sich nicht das, was danach kommt. Das ist falsch an diesem Argument, es hat schon so lange gedauert, also kann es doch nicht wahr sein. Und die Bibel sagt, was am Ende ist, ist Jesus. Auf ihn gehen wir zu. Er steht auf jeden Fall am Ende und ihm werden wir begegnen. Entweder, indem wir sterben und selber aus dieser Welt rausfallen und aus der Zeit und dann auf einmal doch schon vor ihm stehen. Oder wenn wir die sind, die das erleben, dass er zurückkommt in diese Welt, dann werden wir ihm so begegnen. Erster Rat von Petrus, versucht mal ein bisschen aus Gottes Perspektive zu schauen und Zeit mit seinem Zeitmaß wahrzunehmen. Nicht so ganz leicht, weil die Fragen bleiben natürlich. Warum dauert es für uns gefühlt so lange? Warum muss ich immer glauben und kann es noch nicht sehen? Warum ist Glaube so oft gegen Leiden und Schmerzen und die viele Erfahrungen meines Lebens? Und warum hat Gott es nicht doch anders gemacht, dass er damals, als er Jesus auferweckt hat, insgesamt schon die Welt neu gemacht hat? Und da kommt jetzt das Zweite, was Petrus uns sagt. Nutzen wir doch die Zeit, die Gott uns schenkt. Nutzen wir doch Gottes Geduld. Das sagt er nämlich, dazu hat Gott die Zeit geschaffen und dazu dehnt er sie in unserem Empfinden so lange aus. Warum? Petrus sagt, weil Gott nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass alle sich bekehren, dass alle umkehren von schlechten, bösen Wegen und zurückkehren zu Gott. Buße tun, in dem alten Wort. Ob wir bei Gott ankommen, in seiner neuen Welt, ob wir gerettet sind oder ob, weil wir unser ganzes Leben ohne Gott gelebt haben, wir dann auch die Ewigkeit ohne ihn verbringen müssen, das entscheidet sich hier und jetzt. Das entscheidet sich an Jesus Christus und der Beziehung zu ihm. Der Glaube an Jesus öffnet uns die Tür ins ewige Leben. Und das möchte Gott. Petrus schreibt, eigentlich will er das für alle. Er möchte, dass alle diesen Weg finden, dass alle ihr Leben nicht damit verbringen, dass sie ohne Gott leben, sondern umkehren, in Jesus das Leben finden. Und das passiert nicht durch Druck, nicht durch ein plötzliches Ereignis, wo Gott so übermächtig wird, dass alle gar nicht anders können, als sich auf ihn einstellen, sondern die Bibel sagt, das soll in Freiheit passieren. Da soll doch Liebe wachsen zu diesem Gott, der mich liebt, zu diesem Jesus, der sein Leben für mich gegeben hat. Und das braucht manchmal Zeit. Darum sagt Petrus, Zeit zur Umkehr, Zeit zum Neudenken, Zeit, sein Leben neu auszurichten, Zeit, mit Jesus zu leben, damit anzufangen und einmal grundlegend im Leben zu ihm umzukehren und mein Leben grundlegend auf ihn auszurichten und dann eigentlich jeden Tag neu wieder umzukehren und zu sagen, ja, Jesus, auch dieser Tag soll auf dich ausgerichtet sein. Das ist die Zeit, die wir bis dahin haben, sagt Petrus, nutzt die Zeit. Gott möchte, dass ihr umkehrt. Gott will nicht, dass jemand verloren geht, dass jemand meint, er müsste ohne Gott leben und am Ende ins Verderben rennt. Zeit zur Umkehr. Und darum ist es die Hauptaufgabe, die eine Gemeinde hat, Menschen einzuladen, diesen Gott kennenzulernen. Darum machen wir im Moment gerade einen Alpha-Kurs und waren am Wochenende, gestern, vorgestern unterwegs, um die Möglichkeit zu geben, dass man sich nochmal grundlegend mit Fragen des Glaubens beschäftigen kann und einen Weg findet, Gott in den Blick zu nehmen, auf ihn zuzugehen, ihn ins eigene Leben einzuladen, mit ihm zu leben. Nutzen wir Gottes Geduld. Wie schade, dass in dieser Welt wir davon so wenig sehen, dass wirkliche Umkehr zu Gott passiert, dass alles noch in die alte Richtung läuft und so viel zerstört wird und so viel tot ist. Die Zeit, die Gott uns schenkt, ist Zeit, uns auf ihn auszurichten, zu ihm umzukehren. Dritte Aufforderung, dritte Einladung, die Petrus ja ausspricht, freuen wir uns doch auf Gottes neue Welt. Vorfreude. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich merke, dass diese Freude bei mir oft sehr verhalten ist. Und ich merke, dass so Leute wie Petrus, wie Paulus, dass die da das wirklich vor Augen hatten und darauf zugelebt haben. Und dass das in ihrem Leben was verändert hat. Dass das ihr Leben positiv geprägt hat, Dinge anzupacken, zu tun, vorwärts zu gehen. Und ich sehe über die Jahrhunderte, dass es immer wieder Christen gab, die da diese Hoffnung für sich so positiv und neu entdeckt haben. Johann Christoph Blumhardt, Pfarrer in Württemberg, gab noch keine Autos, deswegen hatte er immer ein Pferd angespannt vor einem Wagen stehen, weil er sagte, wenn Jesus kommt, dann will ich nicht erst mein Pferd anspannen, dann will ich sofort ihm entgegenreiten, fahren. Oder dieser alte Brauch, einen Platz am Tisch freizulassen, wenn Jesus kommt, soll er merken, dass er willkommen ist. Oder Leute, die mal gebaut haben, Gemeinschaftshäuser, gesagt haben, wir müssen nicht für die Ewigkeit bauen, nicht für Jahrhunderte. Wir rechnen damit, dass er kommt. Und ich habe den Eindruck, wenn man so lebt, dann entfaltet das im eigenen Leben eine andere Kraft, als wir es oft erfahren. Warum ist das bei uns so? Weil es uns so gut geht, wir im Wohlstand leben können, vielleicht. Aber was können wir tun, damit diese Hoffnung in uns lebendig wird? Ich glaube, nichts anderes, als uns der Bibel zuzuwenden und das zu hören, was über diese Welt Gottes gesagt wird, was die Zukunft ist. und es neu auf uns wirken zu lassen und uns hineinziehen zu lassen in seine Dynamik. Und ich finde, dass das, was Petrus hier schreibt, in so kurzer, prägnanter Weise zusammengefasst ist, dass es schon Anziehungskraft hat. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und dieses Wort Gerechtigkeit ist doch so ein wirkliches Sehnsuchtswort. Eine neue Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, nicht Hass, Vergeltung, Ungerechtigkeit. Wo nicht mehr passiert, dass Terroristen unschuldige Menschen überfallen, töten und verschleppen. Eine Welt, wo es nicht mehr passiert, dass bei dem Versuch, die Schuldigen zu treffen, so viele Unbeteiligte auch in Mitleidenschaft gezogen werden und ihr Leben lassen. Eine Welt, wo nicht mehr gekämpft werden muss, wie in der Ukraine, ums Überleben. Eine Welt, wo sich die Täter nicht mehr davonschleichen können, wie am Ende der Nazizeit, und einfach untertauchen, sondern Gerechtigkeit wohnt. Eine Welt, wo keine Kinder mehr missbraucht werden und für ihr ganzes Leben geschädigt und manche Täter nie zur Verantwortung gezogen werden. Und wenn wir an uns selbst denken, eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, das ist doch dann wohl auch eine Welt, wo ich das Gute nicht nur will, sondern sogar tue. Und nicht nur manchmal, sondern immer. Wäre das nicht gut, auf diese Welt wirklich zuzugehen und zu erwarten und Gott zu bitten, lass das doch endlich anbrechen. Eine Welt, wo niemand mehr unter Krieg und Terror leidet, wo keiner mehr eine Diagnose einer unheilbaren Krankheit bekommt, wo keine Beziehungen mehr zerbrechen, keine Ungerechtigkeit mehr herrscht, keine Tränen mehr ungesehen geweint werden, keine Schreie ungehört verhallen, es keine Einsamkeit mehr gibt, die daraus entsteht, dass ein geliebter Mensch durch den Tod weggenommen wurde. Wäre das nicht gut? Wenn unsere Welt endlich so ist? Und Petrus sagt, ja, darauf warten wir, genau auf diese Welt Gottes. Darum drei kurze Anstöße zum Schluss. Lasst uns doch uns diese Einladung persönlich nehmen, in diese Hoffnung neu einzusteigen. Gott, darauf möchte ich zugehen, auf diese Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Und dann vielleicht mal überlegen, was kann ich eigentlich tun, damit diese Hoffnung lebendig wird und mich in meinem Alltag begleitet. Vielleicht muss ich mal mit bestimmten Bibelworten eine längere Zeit leben, um sie mir wirklich vor Augen zu stellen und dass sie in mein Herz hineinrutschen. Wie bekommt diese Hoffnung in meinem Leben neue Nahrung? Und vielleicht auch die Frage, wenn diese Hoffnung wirklich da ist und ich darauf zugehe, auf diesen Jesus, wo ist es dann für mich dran, auch an einer Stelle oder an mehreren Stellen nochmal neu anzufangen, nochmal umzukehren. Lass uns beten. Herr, gegen alle Wirklichkeit des Todes wollen wir diese Wirklichkeit uns vor Augen stellen. Wir wollen es schrittweise lernen, in deinem Zeitmaß mal zu denken. Wollen die Zeit, die du uns schenkst, nutzen, um selbst uns immer wieder neu auf dich auszurichten, umzukehren und andere einzuladen, dich kennenzulernen. Herr, und diese Hoffnung neu in den Blick zu nehmen. Dazu gebrauche diesen Gottesdienst, diesen Tag. Dazu segne uns. Amen.